100 Milliarden US-Dollar, ja, oder wie wir hier im Ruhrgebiet sagen, ein nettes Wochenende.
Der Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Apfelplausch, Ausgabe 390. Ich bin der Marco und an meiner Seite habemus Fabian. Hallo Fabian, schön dich zu sehen.
Hallo Marco. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wahnsinnig ereignisreiche Woche. Habemus Papam, Habemus Kanzler, Habemus Apfelplausch. Also es ist wahnsinnig viel los.
Okay, das war nur die falsche Reihenfolge, aber sonst ja.
Ja, ich habe es nach der Reibungslosigkeit des Ablaufs habe ich es sortiert. Das hätte man ja auch nicht gedacht, oder? Dass die Wahl zum Papst fast reibungsloser läuft als die Wahl zum Kanzler. Hast du das mitbekommen?
Ja, klar, natürlich. Ja, Hammer. Ja, und nicht nur das, reibungslose Wahl des Papstes. Also wir sagen es deshalb, wir nehmen jetzt heute 8. Mai auf, ne? Es ist irgendwie 19.45 Uhr und tatsächlich vor wenigen Minuten wurde bekannt, wer denn dann zum neuen Papst, nämlich Leo der 14., ein Amerikaner, gewählt wurde. Deshalb sind wir da ganz aktuell. Aber nicht nur das, sondern Fabian, heute haben wir ziemlich genau 100 Tage Podcast Apfelplausch, Fabian und Marco, um genau zu sein, 97 Tage heute. Also wenn ihr das morgen, übermorgen hört, sind es dann, oder dann übermorgen sind es genau 100 Tage. Und ich möchte sagen, um einen großen Mann zu zitieren, das waren die erfolgreichsten 100 Tage, die ein Podcast-Team je hatte, oder?
Ihr könnt ja mal bewerten, ob unsere ersten 100 Tage oder Trumps erste 100 Tage erfolgreicher waren oder euch besser gefallen haben. Also wenn ihr am Sonntag, am Muttertag hören solltet, dann sind es genau 100 Tage, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Wahnsinn, wie schnell das vergeht. Gell? Also jetzt sind wir schon echt ein gutes Stück dabei.
Ja, zum Thema Muttertag haben wir gleich noch eine schöne Meldung. Apple hat da etwas herausgebracht. Bringen wir unseren Ablauf nicht ganz durcheinander, trotz Papstwahl. Fangen wir an mit der Hörerpost, oder?
Ganz genau, ja. Da scheint es letzte Woche ein bisschen Probleme mit Instagram gegeben zu haben, hat der Lukas gemeint. Ich bin heute ganz normal reingekommen, von daher, ja, haben wir auch wieder was zum Vorlesen. Der Stefano hat uns geschrieben, einen Screenshot angehängt. Er zeigt uns da, wie man den Apple-Account, ehemals Apple ID, wohl zu Apple Wallet hinzufügen kann und dann dort sein Saldo sehen kann. Wir haben es jetzt mal so ein bisschen ausprobiert vorhin. Ich habe das jetzt nicht gefunden, wo man das machen kann. Vielleicht kann der Stefano da nochmal genauer drauf eingehen. Aber ich denke mal, es geht darum, dass wenn du irgendwelche Gutscheinkarten oder irgendwelche Guthaben online kaufst, dass du das jetzt wohl in Apple Wallet hinzufügen kannst. Ja, sicher für den einen oder anderen vielleicht eine ganz coole Neuerung.
Ja, so sieht das aus, ne? Das sieht auch genauso aus wie diese Karten, die man halt an der Kasse irgendwo kaufen kann, an der Supermarktkasse kaufen kann. Und da steht auch Geld hinzufügen. Also deshalb nehme ich mal an, das kann man halt dann dort auch direkt in der Wallet kaufen. Also ich kann mich ja noch daran erinnern, dass Apple mal vor ein paar Jahren tatsächlich dann immer mal Rabatte rausgehauen hatte und man konnte diese Karten dann mit so 10-15% Rabatt kaufen, was ganz cool war. Aber das gibt es irgendwie nicht mehr, ne?
Ja, das war mal eine Zeit lang irgendwie gängig. Da konntest du dann natürlich auch so Sachen wie Spotify-Abos oder so, konntest du von diesem Guthaben abbezahlen und hast dann natürlich dein Spotify-Abo irgendwie billiger bekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, seit ich da das letzte Mal irgendwie ein Guthaben gekauft oder irgendwie so eine Gutscheinkarte bekommen habe, das ist wirklich Jahre her. Also das, ja, hat mich ein bisschen überrascht, dass es das noch so gibt in der Form. Ich dachte ja zuerst, der Stefano schickt uns hier irgendwie die Apple Card, die jetzt in Deutschland auch hinzugefügt werden kann.
Nee, leider nicht.
Auf den ersten Blick sah das kurz so aus, aber nee, das wäre wirklich eine Überraschung gewesen. Nee, aber wie gesagt, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant.
Gut, okay. Ich glaube, das war's schon, oder? Haben wir noch was?
Ja, wir haben einen Kommentar auf Apfelpatch, den wir vorlesen können. Der passt auch ganz gut zum ersten Thema, nämlich zu iOS 18.5. Da ist diese Woche der RC, der Release Candidate, veröffentlicht worden. Der Sebastian hat geschrieben, unter der letzten Beta war die Akkulaufzeit meines iPad Pros extrem schlecht. Ich hoffe, der RC verbessert das wieder deutlich. Du hast dir die Beta auch noch kurz vor Schluss geladen, oder Marco? Vielleicht kannst du dem Sebastian da mal weiterhelfen. Ja, wie schaut es mit der Akkulaufzeit aus bei dir?
Ich bin ja der Beta-Tester vom Dienst und ja, tatsächlich, das habe ich auch gemerkt. Also die Akkulaufzeit, ich habe ja ein relativ neues iPad Pro, ist tatsächlich schlecht. Also ich nutze es natürlich auch exzessiv und den ganzen Tag über, aber ich merke dann auch, dass ich so abends dann mal auf 30% bin, was eigentlich früher dann nicht der Fall war. Also ich glaube auch tatsächlich, dass die Akkulaufzeit ja da im Augenblick nicht besonders gut ist. Release Candidate, dann hoffe ich natürlich auch darauf, dass es dann jetzt dann irgendwann mal richtig, richtig besser wird wieder.
Ja, ganz normales Beta-Verhalten. Also da darf man sich einfach nicht wundern, wenn man sich eine Beta installiert und der Akku nicht das hält, was er irgendwie vorher geschafft hat. Aber ja, nächste Woche könnte es dann schon soweit sein. So Release Candidate kommt immer eine Woche vor der öffentlichen Version. Das heißt, wenn ihr das jetzt am Wochenende hört, Montag oder Dienstag, sehr, sehr wahrscheinlich, dass iOS 18.5 rauskommt. Natürlich auch die iPadOS, WatchOS und was es nicht alles gibt, Äquivalente. Ja, wir haben, ich glaube, vor 2 Wochen mal so ein bisschen flapsig dahin gesagt, dass es keine Neuerungen gibt. Das stimmt nur bedingt. Also es gibt kleine Neuerungen, haben wir heute ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, ob die wirklich von großer Relevanz sind, aber wir können sie mal kurz durchgehen, oder?
Ja,
Anders gefragt, ist dir was aufgefallen als Beta-Tester? Hast du irgendwas gesehen?
Ich habe tatsächlich erst diese Liste gesehen und dann habe ich geschaut. So direkt kam mir nichts von dem.
Verfälscht dann.
Ja, da sind ja auch nur so in Anführungszeichen Kleinigkeiten. Wir haben ja vor 2 Wochen gescherzt, dieser eine Entwickler, der noch im Keller im Apple Park sitzt, noch 18.5 machen darf und alle anderen schon bei 19 sind. Also tatsächlich gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Das Ein- und Ausblenden von Kontaktfotos in Apple Mail konnte ich jetzt nicht nachvollziehen, so einfach. Alle E-Mails ist...
Das soll jetzt einfacher gehen, gell?
Alle E-Mails ist nicht mehr versteckt, sondern einfacher sichtbar. Ja, das habe ich auch. Das habe ich ja auch schon, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, dass ich das wieder eingeschaltet habe, weil diese Sortierung da einfach ganz furchtbar ist und nicht nachvollziehbar, wo ich jetzt welche E-Mails finde mit der Kategorisierung bei mit der Apple Intelligence. Es gibt neue Bright-Hintergrundbilder. Das eine haben wir uns eben angeschaut. Ich sage mal ganz vorsichtig, es ist interessant.
Dir hat's nicht gefallen, nee, deine Reaktion war verhalten. Ist wie immer Geschmackssache. Wenn ihr euch das anschauen wollt, unser Kollege hat auf apfelpage.de dazu geschrieben diese Woche. Da gibt's für iOS, iPadOS und WatchOS, vermutlich auch macOS, so neue Hintergrundbilder in den Regenbogenfarben gehalten. Für wen's was ist, der wird sich drüber freuen. Weitere Neuerung betrifft tatsächlich die Bildschirmzeit, und zwar wenn ihr ein verbundenes Kinder-iPhone habt, das heißt, wenn ihr mit eurem iPhone irgendwie eure Kinder überwachen wollt, das klingt zu hart, wenn ihr die iPhones eurer Kinder etwas besser im Blick behalten möchtet, dann könnt ihr das jetzt leichter mit iOS 18.5, denn wenn ihr eine Bildschirmzeit aktiviert habt und das Kind einen Code eingibt, um diese zu verlängern, dann bekommt ihr da jetzt eine Nachricht. So hat man da einfach nochmal ein bisschen bessere Kontrolle drüber. Bessere Kontrolle hat man auch darüber, was man auf Apple TV anschauen kann. Ihr kennt das vielleicht vom Apple TV, wenn ihr da irgendwie eine neue Serie kaufen wollt oder einen Film oder irgendwas, dann könnt ihr das ganz easy übers iPhone oder über die Apple Watch schnell bestätigen, im Grunde wie Apple Pay. Das wird jetzt so ein bisschen ausgeweitet, das heißt auch TVs von Samsung, LG und anderen Drittanbietern, die eben die Apple TV App darstellen können, die unterstützen wohl mit iOS 18.5 dann auch dieses Buy with iPhone. Dadurch wird es quasi noch leichter für euch, Apple etwas Geld zukommen zu lassen für digitale Filme.
Genau. Ja, die Funktion ist ganz cool. Auch diese Bildschirmzeit ist natürlich für Eltern extrem wichtig, dass man das so ein bisschen im Blick hat, was seine Kinder denn eigentlich da mit dem iPhone machen und natürlich vor allen Dingen, wie lange. Wenn es gut funktioniert, ist das, glaube ich, eine richtig gute Sache. Das ist sozusagen eine kleine Erweiterung dafür. Ja, bei dem iPhone natürlich klar. Dann macht es einfacher, etwas einzukaufen, dann auch auf anderen Drittgeräten. Dann gibt es noch was mit der Satellitenkommunikation. Das ist aber nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint, sondern mal wieder etwas komplizierter. Aber zum Glück haben wir ja dich, Fabian.
Ja, also das, wie ihr wisst, kann man seit dem iPhone 14 mehr oder weniger einfach per Satellit kommunizieren. Es gibt diese Notfall-SOS-Anrufe und Nachrichten, die ihr von Apple direkt quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Das hat jetzt mit der News nichts zu tun. Da geht es jetzt um Satellitenkommunikation, die ihr über euren Mobilfunkanbieter wählen könnt. Ich glaube, die Telekom ist da dabei, irgendwie mit Starlink zusammenzuarbeiten, dass dann irgendwie der Versand von SMS irgendwie im Notfall oder im Extremfall auch mal per Satellit abgewickelt werden kann. Das war vorher eben auch ab dem iPhone 14 möglich. Jetzt mit iOS 18.5 werden da auch iPhone 13 und Co. dazu befähigt. Das heißt, wer ein iPhone 13 hat und einen entsprechenden Vertrag bei seinem Mobilfunkanbieter bezieht, der profitiert von dieser kleinen Neuerung. Aber ja, ihr seht schon, also so ganz Unrecht hatten wir nicht mit es gibt kaum was Neues. Der eine verbliebene Bastler, der da an iOS 18 noch rumschraubt, hat sich auf kleine Feinheiten konzentriert.
Ganz genau. Ja, die müssen, glaube ich, auch einfach etwas bringen, wenn sie so einen Punkt-Release rausbringen. Da muss auch irgendwie was stehen. Also von daher, ja, Kleinigkeiten. Ja. Dafür gibt's was ziemlich Cooles, Interessantes mit einem etwas seltsamen Namen, so nach 5 Jahren bei Apple Music.
Ja, du sprichst auf die Viral Charts an und im Pandemie-Kontext vor ziemlich nur 5 Jahren, wo, ja, wo Corona ausgebrochen ist, ist das natürlich eine wilde Namensgebung.
Ja, da waren Viral Charts was anderes, ne?
Ja, ja, absolut, absolut. Nee, also es gibt eine neue Shazam-Playlist, die sich jeden Tag aktualisiert, auf den Namen Viral Charts hört und quasi die 50 meist gesuchten oder meist über Shazam gefundenen Titel in einer Playlist zusammenfasst. Wir haben es nicht direkt gefunden. Das wird nicht irgendwie großartig promoted in Apple Music. Das liegt aber, wie gesagt, daran, dass es eine Shazam-Playlist ist. Das heißt, wenn ihr die finden wollt, dann müsst ihr auf das Shazam Nutzerkonto-Profil, sag ich mal, gehen. Die haben da einige Playlists und die neueste hört eben auf den Namen Viral Charts. Nicht zu verwechseln mit den Viral Hits. Das ist nämlich eine Playlist von Apple direkt. Die scheint es aber schon länger zu geben. Die haben wir dann auch gefunden. Mhm. Das ist aber von Redakteuren kuratiert, die, ich glaube, sich die aktuellsten Social Media Trends anschauen und da dann irgendwie die Top Hits zusammenstellen.
Genau.
Also kleiner Unterschied in der Namensgebung und auch sind grundverschiedene Playlisten.
Ja, alles geht viral. Einmal die Charts, einmal die Hits. Aber den Unterschied hat Fabian ja gerade erklärt. Ja, ist ganz cool und ganz nett. Nutzt du so etwas? Also nimmst du dir solch eine Playlist? Also ich habe lieber kuratierte. Das erscheint mir manchmal ein bisschen passender so für mich. Ja, aber hörst du dir da mal Musik an?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade so diese Shazam-Geschichten, auch diese, es gibt ja so diese Trend-Playlists, die nach deutschen Städten oder sogar Städten weltweit irgendwie die meistgehörte Musik sortieren. Das sind halt meistens sehr, ja, sehr, sehr trendige und auch sehr Social-Media-lastige Sachen, die mich nicht wirklich abholen. Also okay, die höre ich mir jetzt nicht irgendwie privat zum Entspannen an. Das ist ja, ja, man kennt es ja, Social-Media-Sachen zielen ja im Grunde darauf ab, irgendwie möglichst schnell und möglichst aufputschend. Das ist nichts, was ich mir irgendwie privat in der Playlist anhöre. Aber so prinzipiell, ich habe ja schon mal als Top der Woche Apple Music Chill vorgestellt. Das ist so ein Radiosender, wo wirklich, das ist dann eher so die Hintergrundmusik, die man mal laufen kann, bevor es dann zu hippelig wird mit irgendwelchen Viral-Charts oder Hits oder was auch immer.
Ja, das ist natürlich der Name Programm, ne? Viral sollen die natürlich sein. Die sollen natürlich viral gegangen sein. Ja, das ist ganz nett, um mal neue Musik zu finden. Deshalb ist das ganz gut. Aber natürlich, klar, man muss natürlich wissen, das sind dann halt die meist gesuchten beziehungsweise Social Media abgespielten. Das ist dann Mainstream wahrscheinlich.
Ebenfalls neu aus der Kategorie Video, wir haben es vorhin schon angesprochen, der Muttertag naht, beziehungsweise ist jetzt gerade, vielleicht schon, wenn ihr das hört, Sonntag, der 11. Mai. Da hat Apple ein Werbevideo, kann man es Werbevideo nennen, ein Insight hochgeladen bezüglich der Vision Pro. Ich habe dich vorhin angerufen zu unserem Vorgespräch und du warst ganz emotional berührt. Also du hast es dir in dem Moment gerade angeschaut.
Musste die Tränen, sag's wie es ist. Ich musste mir die Tränen aus den Augen wischen. Das ist
ja, du kannst ja mal berichten, um was es da ging und was das mit dir gemacht hat, und ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, das ist natürlich ein Werbevideo. So, ganz klar, Punkt. Ne? Also damit macht Apple natürlich Werbung, aber es ist so hoch emotional gemacht. Und zwar ein Vater eines Babys hat nach einem Jahr seiner Frau ein Video geschenkt, das er komplett Spatial Video mit dem iPhone gedreht hat, und zeigt dir das dann natürlich mit einer Apple Vision Pro. Also der hat nicht nur das neueste iPhone, der hat auch eine Apple Vision Pro und der hat ein Baby. Ich weiß nicht, wie er dann noch Zeit für die Apple Vision Pro hat, wenn man ein einjähriges Baby hat. Aber gut, im Video geht das. Und schenkt also seiner Frau diese Erinnerung. Also er hat also sein Baby über das Jahr gefilmt und zeigt dann dieses 3D-immersive Video seiner Frau. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das wirklich dich dann also emotional umhaut. Das wird in dem Video dargestellt, natürlich diese Szene, und natürlich dann also auch aus dem Video heraus. Sehr emotional gemacht, ein sehr schönes Ding. Man darf nicht vergessen, ist ein Werbevideo, aber ist sehr, sehr schön gemacht. A Gift for Mom heißt das, also ein Geschenk für Mama. Shot on iPhone in Spatial Video, Experience on Apple Vision Pro. Auf dem Apple-Kanal auf YouTube zu finden. Vor ungefähr einer Stunde ging das online und hat also jetzt schon 9000 Aufrufe. Nee, Entschuldigung, vor zwei Stunden inzwischen. Vor zwei Stunden ging es online, ja. Schon 9000.
Donnerstag 18 Uhr.
Ja, genau. Also, ziemlich gutes Ding, hoch emotional. Wer Kinder hat, ich habe ja schon erzählt, ich habe zwei Töchter und weiß, wie das ist mit so einem Baby und wie man solche Dinge dann vergisst. Sehr schön, sehr schönes Video, sehr gutes Video, hoch emotional. Kann man sich mal anschauen.
Ja, werde ich mir nachher auch noch anschauen. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich wollte es mir jetzt vor der Aufnahme dann nicht mehr anschauen. ist, wie gesagt, auf dem Apple-Kanal, nicht Apple Deutschland, da habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, da scheint es das noch nicht zu geben. Aber ja, auf dem offiziellen Apple-Kanal eben. Ich habe, fällt mir in dem Kontext gerade ein, die Woche eine Mail bekommen von Apple, eine Werbemail, auch bezüglich des Muttertags, dass ich meiner Mutter doch irgendwie neue Apple-Produkte schenken soll. Irgendwas in die Richtung, ich weiß nicht, AirPods war, glaube ich, das Mindeste. Es ging aber auch um iPhones, also ja. So,
die Frage ist, Fabian, freut sich deine Mama dann, wenn du ihr ein neues iPhone 16 Pro Max mitbringst oder ein MacBook Pro?
Ja, sie nutzt noch mein altes iPhone 10. Also es wäre mittlerweile tatsächlich mal an der Zeit. Aber das sprengt tatsächlich ein bisschen mein Muttertagsgeschenkebudget.
Aber Apple wusste, welches iPhone deine Mutter benutzt noch, und hat dann genau gesagt, jetzt ist mal Zeit. Fabian ist reif, seiner Mama ein neues iPhone zu kaufen.
Absolut, ja. Vielleicht wird es ja ein Refurbished, das du vorhin mal ein bisschen durchgeblättert und festgestellt, dass es jetzt die iPhone 15-Reihe wieder offiziell bei Apple zum Kaufen gibt. Das 15 Pro gab es, glaube ich, schon in der Refurbished-Abteilung. Jetzt gibt es eben das normale 15er auch. Aber wir haben gerade schon so ein bisschen verglichen zu einem Preis, der nicht wirklich attraktiv ist. Ne? Also sie bewerben es hier mit, du sparst dir 130 Euro. Aber das sind halt immer noch 719 Euro für die Basisversion. Hier schwarz, 128 GB, iPhone 15. Ohne Vertrag steht in Klammern dahinter, 719 Euro. Und wenn du halt ein iPhone 16e hast, was ich glaube für 699, also knapp 20 Euro billiger, genau, dafür aber mit Apple Intelligence und neuerem Chip.
Ja.
An dem weiß Punkt, ich nicht, für wen das der Deal ist.
Also die grundsätzliche Idee, einen Refurbished zu machen und zu kaufen, also das heißt ein Gebrauchtgerät, was dann sozusagen general überholt wurde, das ist schon ziemlich cool und gut und natürlich auch nachhaltig. Aber die Preise sind natürlich im Prinzip indiskutabel, ne? Also wenn ich 130 Euro spare und dann den Nachfolger für 20 Euro mehr oder weniger bekomme, der dann noch mehr kann, naja, da tut sich Apple wahrscheinlich keinen Gefallen und der Welt auch nicht. Da wird Mother Nature wieder schimpfen mit den. Also von daher, nein. Also wenn der Preis da attraktiv wäre, ich sage jetzt mal so 499 oder so, ja, dann also nochmal deutlich unter dem 16e. Dann wäre das tatsächlich ein guter Deal, aber im Augenblick mit dem 16e gut. Aber wer möchte, natürlich klar, iPhone Refurbished 15er gibt es wieder im Refurbished Store zu kaufen. Dann muss man nur aufpassen, weil du hast es gesagt, nur das Pro und das Pro Max kann Apple Intelligence und das normale, also iPhone 15 eben nicht. Das muss man dann natürlich wissen.
Ja. Ist dann eh die Frage, wie lange lohnt sich's noch, über so iPhone-Käufe sich Gedanken zu machen. Eddie Q nämlich, seines Zeichens für die Apple Services verantwortlich oder als Vizepräsident, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, der hat sich in einem Interview geäußert und die Behauptung aufgestellt, dass wir 2035 keine iPhones mehr nutzen. Das ist im Grunde auch schon die ganze Meldung. Da wollen wir gar nicht zu groß drauf eingehen. Vielleicht mal kurz überlegen, ja, was könnte damit gemeint haben? Wie schätzen wir das ein? Es geht natürlich um ja, das Trendthema schlechthin, KI. Gab ja schon Versuche, ich glaube, die Telekom hat auch mal so ein KI-Phone angekündigt, was dann überhaupt keine Apps mehr nutzen soll und ja, wo du im Grunde per Sprache dann irgendwie alles irgendwie navigieren kannst und quasi nur sagst, hey, ich würde jetzt gerne das und das machen oder das und das hören oder ruf mir doch mal irgendwie ein Taxi, bestell mir doch mal irgendwie Essen und dann funktioniert das alles irgendwie ohne Apps. Aber dass man da jetzt quasi eine offizielle mehr oder weniger Aussage von Apple-Seiten hat, dass das in 10 Jahren schon soweit sein könnte, das finde ich ganz interessant. Das heißt, was hätten wir denn dann? iPhone 26? Wird das iPhone 26 das letzte iPhone? Ich weiß es nicht.
Ja, wir machen ja gleich noch die Quartalszahlen. Das wäre dramatisch für Apple, wenn sie dann nicht irgendwas anderes verkaufen könnten. Also von daher, ja, glaube ich auch nicht. Das ist so ein bisschen Science-Fiction. Aber wenn man sich ein KI-Tool heute schon anguckt, das man dann mit Sprache bedienen kann und wie gut das eigentlich schon funktioniert, dann weiß man, dass man gar nicht so ganz weit davon weg ist, dass man viele Dinge, nicht alle, aber viele Dinge, die man so im Alltag machen kann, eigentlich auch über Sprachbefehl mit solch einem Tool oder mit solch einer KI dann machen kann. Also ist natürlich Science Fiction und ich würde ungern auf mein Smartphone verzichten, aber ich bin natürlich auch so sozialisiert in den letzten Jahrzehnten davon, dass ich mir das so schlecht vorstellen kann. Aber die Idee ist natürlich schon durchaus da, ne?
Ich möchte an der Stelle an den Humane AI Pin erinnern, der von zwei ehemaligen Apple Mitarbeitern, also die haben gemeinsam die Firma Humane gegründet und dann diesen AI Pin auf den Markt gebracht. Das konnte man sich so magnetisch ans Oberteil heften, so dass das halt irgendwo auf Brusthöhe in der Nähe des Mundes ist. Kein Display, kein gar nichts, sondern nur eine Kamera und ein Mikrofon. Und dem konntest du dann zurufen, hier, was sehe ich da vor mir? Beschreib mal irgendwie was, hilf mir mal bei irgendwas. Und das war auf der einen Seite, glaube ich, sehr, sehr teuer. Dann hast du noch einen wahnsinnig teuren Datenplan dazu gebraucht. Und dann war es obendrein noch sehr fehlerhaft und langsam. Ich glaube, das wurde nach einem Jahr eingestellt und die haben sich dann irgendwie selber verkauft an, war das HP oder war es Micro? Naja, ich glaube, es war HP. Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, aber auf jeden Fall ein absoluter Flop, dieses Teil. Von daher, ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir noch 10 Jahre Zeit haben, um uns an solche Geschichten zu gewöhnen. Aber ich sehe das gar nicht so abwegig, dass es irgendwann dann tatsächlich mal der Zeitpunkt erreicht sein wird, wenn man tatsächlich kein iPhone mehr braucht. Also klar, aktuell schwer vorstellbar, aber wenn sich das so entwickelt und man dann vielleicht irgendwie mit, ja, mit Brillen rumrennt oder halt eben solchen KI-Sprachassistenten, das sind ja dann wirklich KI-Sprachassistenten, das verspricht eine spannende Zukunft auf jeden Fall.
Ja, das wird auch dahin gehen, wo Iris mal sein wird, wenn wir die gute, die bessere, die schöne Iris haben werden. Ich erinnere an unsere Wette, ja, für die WWDC, ne? Nicht vergessen.
Ich wollte das gerade ansprechen.
Die Flasche Wein. Ich bin nicht mehr ganz so sicher, aber natürlich stehe ich zu meiner Wette. Die Firma Humane, tatsächlich, die wurde an HP verkauft. Und wenn ich das so richtig gesehen und verstanden habe, ging es denen vor allen Dingen um das geistige Eigentum, so 300 Patente und dieses Betriebssystem, was da drin war, haben die dann natürlich dann dadurch erworben. Ja, spannende Zeiten, werden wir sehen. Bei welchem Apfelplausch sind wir dann in 10 Jahren? Müssen wir jetzt mal kurz hochrechnen. Einmal die Woche 250, 500, dann nähern wir uns der 900, Mitte 900 oder irgendetwas, ja. Okay, ja, zur 1000 machen wir.
Dann
ja, zur 1000 machen wir auch.
Zum ersten Mal ohne iPhone. Schauen wir mal. Okay. Wollen wir da auch eine Wette abschließen?
Ah, so Langzeitwetten, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, aber okay.
Nee, lieber nicht.
Ja, sehr gut. Dann
kommen wir zu Epic Games, oder?
Ja. Sehr gerne.
Epic Games, episches Gerichtsurteil, da ist ein bisschen was passiert die Woche. Ich weiß nicht, wollen wir, ja, ich glaube, ein bisschen Kontext schadet an der Stelle nicht.
Auf jeden Fall. Mach noch mal das große Fass auf. Ich habe ja schon gespoilert, dass wir gleich noch mal über die Quartalszahlen sprechen werden. Und das, was du jetzt erzählst, hat natürlich wahrscheinlich deutliche Auswirkungen genau darauf, ne? Aber fass erst noch mal zusammen. Mhm. Epic, dieser Name ist ja schon Epic Games, epische Spiele.
Wortspiele, genau.
Die
schreiben sich quasi selber.
Die und ihr Chef sind ja auch nicht gerade bescheiden, ne? Ja, aber mach erst mal das große Fass auf.
Genau, so Epic Games, der Entwickler von Fortnite, diesem ganz berühmten Spiel, ja, hauptsächlich unter Jugendlichen, so vor 5, 6 Jahren ist das ganz groß gewesen. Deren Entwickler Epic Games hat Apple 2020 verklagt. Da ging es mal wieder um App Store Restriktionen und übermäßige Gebühren, die der Entwickler an Apple zahlen sollen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann sind es zwischen 15% und 30%. 15 für kleinere Unternehmen, 30 dann, wenn du ein größerer Entwickler bist, die du eben abdrückst an Apple dafür, dass du die Infrastruktur des App Stores verwenden darfst. Und das ist natürlich nicht besonders wettbewerbsfördernd und genau dagegen wollte Epic Games vorgehen. 2021 gab es auch eine einstweilige Verfügung gegen Apple, die diese Praktiken hätten einstellen sollen. Wie gesagt, das wurde als wettbewerbsverzerrend oder wettbewerbsbehindernd eingestuft. Apple hatte aber nicht wirklich reagiert, beziehungsweise sie haben reagiert, aber erst jetzt im Januar 2024, war das 2024 oder 25? Mensch, da habe ich jetzt nicht richtig geschaut. Auf jeden Fall mindestens 3 Jahre zu spät haben sie reagiert. Und das dann auch,
24 war das, ne?
Nicht bis 24?
Genau, also,
okay, super.
Genau, also Januar 24.
Der Live-Faktencheck. perfekt. Nee, also auf jeden Fall deutlich zu spät reagiert und das dann auch wirklich aus Richters Sicht nicht zufriedenstellend umgesetzt. Und dieses Urteil wurde jetzt eben am Dienstag erneut gesprochen. In North Carolina war das, dass man da Apple eben vorwirft, sich willentlich und wissentlich gegen diese Anweisungen widersetzt zu haben. Das heißt, da kommt jetzt die nächste Sammelklage auf Apple zu, in den USA zumindest. Also das ganze Thema betrifft jetzt erstmal nur die USA. Wir haben da ja in Europa mit der EU und den schon oft thematisierten DMA und DSA ganz, ganz andere Auseinandersetzungen. Aber ja, den Richtern nach vereitelte Apple die Ziele der Verfügung wissentlich und absichtlich, um da eben ja Chancengleichheit und Wettbewerb zu minimieren. Das ist insofern eine spannende Thematik, weil das jetzt wirklich Auswirkungen auf Apples App Store ja, Monopol kann man es ja fast schon nennen hat. Also diese 30-30% Provision, die da jetzt eben wegfallen. Du hast das angesprochen, wir werden es gleich nochmal sehen, was das für Auswirkungen auf den Umsatz hat. Das ist schon eine ganze Menge. Und da haben natürlich viele drauf gewartet. Ja, also Epic ist ja wirklich bekannt dafür. Die sind da auch prominent aufgetreten und haben das immer wieder propagiert, dass sie sich da quasi als Anwalt der Entwickler hier mit Apple in den Ring stellen. Ich glaube, $1 billion, also eine Milliarde soll es Epic gekostet haben. Der CEO hat jetzt nochmal wiederholt, dass sich das auf jeden Fall gelohnt hat. Und ja, das heißt jetzt eben, dass Fortnite auf jeden Fall zurück aufs iPhone kommt und dass andere Apps ja Wege finden werden, am App Store vorbei quasi Umsätze zu generieren. Ein zweiter Teil dieser ganzen Geschichte war nämlich, dass das haben wir auch schon mal berichtet gehabt, dass zum Beispiel Spotify aus seiner App heraus verlinkt hat auf Webseiten, wo man dann eben ein Abo abschließen konnte. Und so wurde quasi diese Gebühr von 30% umgangen. Das hat Apple blockiert und in dem Gerichtsurteil wurde das jetzt eben auch als nicht zulässig deklariert. Das heißt, ich glaube, Spotify hat schon geupdatet und auch ganz viele andere Apps gehen jetzt her und sagen, okay, schließt mal irgendwie eure Abos außerhalb des App Stores ab, damit das für euch und für uns günstiger wird. Und Apple ist da jetzt so ein bisschen der Depp, weil das Ganze nicht ganz ohne ist. Jetzt, wenn man sagt, man widersetzt sich da einer richterlichen Anweisung, da sind diese in Amerika recht streng mit sowas, also das sieht man nicht gern. Das Zitat von der jetzt zuständigen Richterin, ich kann das mal kurz vorlesen. Um die Wahrheit zu verbergen, hat der Vizepräsident für Finanzen, Alex Roman heißt er, unter Eid gelogen. Und ich sag mal, unter Eid zu lügen, das ist natürlich kein Kavaliersdelikt. Sie geht auch davon aus, dass da interne Streitigkeiten gab bei Apple, dass Phil Schiller wohl dafür plädiert hat, den App Store anzupassen. Tim Cook das aber mehr oder weniger ignoriert hat und gemeinsam mit dem mittlerweile ehemaligen Finanzvorstand Luca Maestri das dann eben nicht umgesetzt hat. Und ja, also das schaut ganz, ganz schlecht für Apple aus. Nicht nur, weil da jetzt die Umsätze wegbrechen und weil, obwohl man jetzt nochmal in Berufung geht, dass das wirklich ja relativ wenig Aussicht auf Erfolg hat. Da kommt Apple aktuell nicht besonders gut weg.
Nee, absolut nicht. Und wenn man weiß, wie viel Umsatz Apple über die Services generiert, das sind nämlich 26,6 Milliarden allein im letzten Quartal, also in 3 Monaten gewesen, dann kann das noch richtig reinhauen in die Bilanz. Also das heißt, das kann sehr teuer werden für Apple. Also nicht teuer, sondern billig. Die werden nämlich dann weniger verdienen können. Ja, tatsächlich ist das neben Iris und der KI-Hype, der so ein bisschen hinterherläuft, glaube ich, eines der größten Dinge, die Apple noch jetzt tatsächlich nachgehen wird. Und da hat natürlich Epic Games mit Tim Sweeney natürlich eine echte ein Marathon gelaufen und das auch wirklich durchgefochten. Und Apple machte da wieder einmal keine gute Figur, weil sie natürlich dann ihren Umsatz da haben schwinden sehen und als gierig und die App-Entwickler knechtend dargestellt werden. Also ist nicht ganz ohne dieses Ding, ne? Also das kann da wirklich noch reinhauen.
Ja, vor allem, weil es halt jetzt auch vor die US-Staatsanwaltschaft geht, weil es eben, wie gesagt, um diese Missachtung von richterlichen Anweisungen geht. Wie gesagt, das ist nicht ohne. Und die finanziellen Auswirkungen, klar, es gehören zu den Services, gehören natürlich Apple TV, Apple Music, Arcade und diese ganzen Geschichten noch irgendwie mit dazu. Aber ja, wenn du dir überlegst, dass für jede Transaktion irgendwie 15-30% bei Apple landen, nur weil die quasi diesen Marktplatz zur Verfügung stellen. Mhm. Also ich sag mal mit relativ geringem Aufwand, das will ich damit sagen. Und wenn das dann jetzt mehr oder weniger wegfallen sollte, da fehlt dann natürlich schon einiges. Das hat man natürlich auch gesagt in der EU. Ich weiß noch, als es da vor einem Jahr ungefähr dann darum ging, dass die alternativen App-Stores zugelassen werden, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Vergleich, ob da jetzt großartige Auswirkungen spürbar waren. Mhm. Aber man sieht schon so ein bisschen so dieses App-Store-Monopol, was Apple sich da aufgebaut hat, wofür es ja auch gute Argumente gibt. Also ich meine, das ist eine wahnsinnig sichere Geschichte. Aber so ein Monopol hat halt auch immer zur Folge, dass der Monopolbesitzer halt tun und lassen kann, was er will. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Wettbewerbs. Wir haben es angesprochen, die EU hat da eigene Regeln. Florida strebt wohl ähnliche Regeln an, will da auch alternative Marktplätze zulassen. Also da ist ganz, ganz viel Bewegung drin und mit ungewissem Ende für Apple.
Ja, und in der EU, du hast es erwähnt, durch den Digital Markets Act gelten noch andere Regeln. Auch die EU ist da ziemlich hinterher. Und dann hat Apple ja damit reagiert, dass sie das geändert haben, aber gleichzeitig eine Core Technology Fee von 50 Cent pro Erstinstallation bei über 1 Million Installationen jährlich eingeführt haben. Also da haben sie dann natürlich den Umweg gemacht, um wieder ähnlich hohe Einnahmen generieren zu können. Also das war auch nicht gerade elegant. Core Technology Fee, ja, das ist natürlich nicht ganz ohne, weil auch die EU natürlich genau all diese Regeln macht, weil Apple als Gatekeeper auch eine solche zentrale Technologie zur Verfügung stellt. Also das heißt, das ist natürlich auch etwas, was die EU sagt. Ja, ihr habt eine Core Technology. Und wenn man dann dazu natürlich die entsprechende Gebühr einstellt, dann muss man sich wahrscheinlich nicht wundern. Aber das war natürlich auch nicht besonders elegant. Apple macht da, ich wiederhole mich, glaube ich, keine gute Figur, auch wenn sie so etwas wie Small Business Program für kleine Entwickler, aber naja, das ist dann natürlich unter 1 Million Euro, glaube ich, ist das dann in den USA, ne? Die weniger als 1 Million Umsatz erzielt haben, dann im Vorjahr, die kommen doch in dieses Small Business Program rein. Okay, also alles nicht schön, für Apple nicht schön, für uns die Auswirkungen. Fabian, was würdest du sagen? Also diese alternativen App-Stores, die scheinen ja nicht so der große Erfolg zu sein. Ich habe noch keinen installiert, auch noch nicht von einem gehört, der sich jetzt wirklich für mich lohnen würde. Nee, aber man könnte natürlich sich vorstellen, dass Apps dann dadurch auch billiger werden und vor allen Dingen auch Entwickler vielleicht mal ein bisschen mehr verdienen. Ich habe jetzt kein Mitleid mit Epic Games. Die sind groß, die haben selbst Millionen Umsätze. Aber so kleine Entwickler, da könnte ich mir das schon vorstellen, dass das für die durchaus etwas ausmacht, ob die 30% noch abdrücken müssen oder sehr viel weniger. Ne?
Im Grunde müsste man einen kleinen Entwickler fragen, ob er jetzt von Apples von Apple mehr profitiert oder von dem, was da jetzt im Gange ist. Ich kann es schwer einschätzen. Zum Thema alternative Marktplätze, ja, das war irgendwie dann Thema, als das aufkam. Und auch in den Kommentaren auf Apfelpage wurde da quasi der Untergang des Abendlandes eingeläutet mit dieser Entscheidung. ja. Es gab dann recht schnell irgendwie 3, 4, 5 so Anbieter. Die hast du dann für 1-2 Euro, glaube ich, mal installieren müssen. Aber da war das Angebot wirklich, wirklich sehr überschaubar. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen den Vergleich versucht zu ziehen. Bei macOS ist es ja so, dass du schon seit jeher am App Store vorbei Dinge installieren kannst. Das heißt, vielleicht geht man langfristig ja einen ähnlichen Weg. Mhm. Vielleicht wird sich das ähnlich entwickeln. Und da muss ich sagen, stört's mich jetzt ehrlich gesagt nicht großartig. Also wenn vielleicht ist das so ein bisschen was Positives, dass man sagt, okay, jeder, der irgendwie nur dem App Store vertraut, der soll da sein Zeug runterladen. Da gibt es ja auch die meisten Sachen. Jeder, der das irgendwie nicht möchte, aus welchen Gründen auch immer, der kann sich das irgendwie anders holen, halt dann immer mit dem Risiko verbunden, dass es vielleicht nicht zu 100% sicher oder kompatibel oder was auch immer ist. Aber im Prinzip bin ich schon ein Fan davon, den Leuten einfach die Wahl zu lassen.
Ja.
Also, klar, jetzt nicht in jedem Bereich und nicht ins kleinste Detail. Also ich meine jetzt auch nicht, dass irgendwie jeder Drittanbieter Kopfhörer die gleichen Funktionen unterstützen muss wie die AirPods beim Connecten und so. Da gibt es ja auch Bestrebungen der EU, da Apple ein bisschen zum Aufbauen seiner Funktionen zu zwingen. Das ist immer so eine Sache, so von Punkt zu Punkt müsste man sich das anschauen.
wenn ich eine neue App tatsächlich auch auf dem Mac installieren möchte, ich schaue immer zuerst in den App Store. Und wenn es die da nicht gibt, dann auch aus einer anderen Quelle. Da habe ich auch kein Problem mit im Prinzip. Aber tatsächlich schaue ich es dahin, weil ich mag nicht nur, dass es dann dort halt überprüft und sicher und wahrscheinlich frei von Schadsoftware und so ist, sondern auch tatsächlich, dass ich diese Historie habe, dass ich sofort sehe, ob ich das schon mal installiert habe auf dem nächsten Gerät, dann sofort sehe, installierte App, aha, auf dem Gerät ist es schon installiert, ich kann es sofort auf dem nächsten übernehmen und so. Und auch diese Abrechnung, wenn man wirklich dann so ein Abo oder so drin hat, ist natürlich auch aus dem App Store heraus. Sehr angenehm, sehr schön, sehr übersichtlich, leicht zu kündigen. Also deshalb, ich mag das schon aus diesem Grund. Aber ich bin ja ein bekennender Fan der EU. Auch der Wettbewerb spielt da natürlich eine Rolle. Das heißt also, du musst natürlich auch dafür sorgen, dann als Gesetzgeber, dass Wettbewerb möglich ist. Und wenn du diese großen Firmen hast, die dann da halt, ja, das ist ja noch kein richtiger Monopolist, aber so etwas Ähnliches dann irgendwie hast, dann musst du die auch regulieren und sagen, ja, wir ermöglichen wieder Wettbewerb. Also von daher, Wettbewerb ist gut. Ich liebe trotzdem den App Store. Ich würde aber nicht so ohne weiteres wechseln. Das heißt also, da bräuchte ich gar nicht so einen großen Wettbewerb. Aber ich glaube, es tut Apple auch gut, wenn sie mal den Hauch des Verfolgers im Nacken spüren und da dann mal vielleicht ein bisschen was tun. Ganz einfach, weil sie keine Marktanteile oder so verlieren wollen. Also ich glaube, das tut ganz gut, wenn da Wettbewerb herrscht.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also in den USA testet Apple zum Beispiel gerade, was heißt testet, das gibt's schon, das ist schon live, dass du so KI-Zusammenfassungen von Bewertungen im App Store oben angezeigt bekommst. Das heißt, jeder, der irgendwie eine App bewertet, trägt dann dazu bei, zu einem Gesamtbild, was Apple dann per KI oben zusammenfasst. Und das sind ja, sag ich mal, schon so Sachen, vielleicht auch kleine Innovationen, die dann vielleicht den App Store gegenüber seinen Alternativen irgendwie hervorhebt. Und ich halte es nicht für verkehrt, wenn Apple sich dann vielleicht ein bisschen anstrengt und sagt, okay, es gibt jetzt zwar diese Möglichkeiten, aber unser App Store ist halt einfach immer noch der Beste und wir innovieren deshalb jetzt. Von daher kann das schon auch was Positives haben. Und dann hat am Ende, wie immer und so sollte es, denke ich, auch sein, der Kunde die Wahl und da gewinnen dann wahrscheinlich alle davon.
Das führt direkt zu Wettbewerb. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass die Apple Watch, wir haben die Apple Watch so gefeiert beim letzten Mal. Ne? Aber 10 Jahre Apple Watch, ziemlich genau, war vor 2 Wochen der Verkaufsstart. Nicht die Vorstellung, aber der Verkaufsstart. Und wir haben beide gesagt, wie sehr wir sie mögen und feiern und wie großartig sie denn eigentlich so bei uns im Alltag ist. Es gibt eine Studie von Counterpoint, die festgestellt hat, dass eigentlich diese Apple Watch-Verkäufe in den letzten 2 Jahren um 20% gesunken sind, im letzten Jahr um 10% und dann jetzt 2024, also im letzten Jahr um 19%. Und die Schuldigen sind auch sofort ausgemacht, nämlich fehlende Innovation. Und das ist das, was wir...
Sind wir wieder beim Punkt.
Ja. Das, was wir, genau, dann wäre es wieder bei Wettbewerb. Wobei, das ist mein Flop der Woche nachher. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Okay, also tatsächlich, hier Counterpoint hat sich die Ausgelieferten, also Shipments, angeguckt, der Apple Watch. Und die eine der Analysen, warum das so ist, dass die SE ist, also dass es kein neues SE-Modell gibt, die wohl sehr beliebt ist, weil sie natürlich preislich interessanter ist. Es gibt keine neue Ultra. Ja, es gab jetzt eine schwarze, aber ja, keine neue wirklich Innovation dabei. Es gibt ein bisschen mehr Konkurrenz und vielleicht aber in diesem Jahr, das ist sozusagen der Hoffnungsschimmer, wird es eine neue Ultra und eine neue SE geben. Und dann sind wir genau bei diesem Punkt, dass die Marktmechanismen genau so funktionieren. Wir kritisieren das ja manchmal. Ja, warum muss es jetzt wirklich so schnell ein neues Modell geben? Ich vermisse ja manchmal die S-Modelljahre, ne? Das war so ein bisschen ehrlicher, ja, zu sagen, okay, es gibt ein iPhone 4 und es gibt ein iPhone 4S und du wusstest immer, ja, S ist immer noch ein iPhone 4, aber ein kleines bisschen besser ist aber eigentlich immer noch ein iPhone 4. Ich fand das irgendwie ehrlich, aber gut, das vermisse ich ein kleines bisschen. Aber dass wir wirklich so Marktmechanismen haben, die Innovationen treiben. Und wenn die Firmen das nicht liefern, dann haben sie eben Rückgänge in den Verkäufen, wie jetzt hier bei der Apple Watch.
Ja, und Apple hat da auch wirklich, wirklich wenig geliefert im Punkto Apple Watch. Das muss man schon sagen. Also du hast das angesprochen, dieses Upgrade von der Ultra 2 auf eine schwarze Ultra 2 und der Name ist gleich geblieben und nichts war irgendwie neu. Das Fehlen dann von einem günstigen SE-Modell, was jetzt auch schon wieder Jahre alt ist. Also da fehlt es tatsächlich ein bisschen an der Innovationskraft. Auf der anderen Seite muss man vielleicht da auch ein bisschen realistisch sein. Auf so einem kleinen Formfaktor und ich meine, die Watch ist jetzt mittlerweile 10 Jahre alt, das hat so ein ikonisches Design, da wirst du designtechnisch nichts dran ändern können, da wirst du jetzt auch das Rad nicht neu erfinden können mit, ja gut, aber dann bist du halt gleich irgendwie im Google Pixel Watch Segment, die schauen dann auch rund aus. Also ich meine, du hast dich da so ein bisschen auf so einen Formfaktor festgelegt und ich finde das auch gut. Also ich würde eine Runde, glaube ich, nicht kaufen wollen. Ich finde das cool so und das auch komplette OS ist ja auch darauf ausgelegt.
Ja, klar.
Und bei den Sensoren kannst du halt eben auch nicht jedes Jahr Sprünge machen. Das macht sich dann aber halt eben jetzt in den Verkaufszahlen bemerkbar. Ja, so den Peak hatte man so 2021, 2022 und seitdem geht es eben jedes Jahr so ein Stückchen bergab.
Ja, da hatte man so Steigungsraten.
Das deckt sich im Grunde mit den... Ja, das deckt sich im Grunde mit dem, was wir jetzt gesagt haben.
Ja, da hatte man so Steigerungsraten von 20-27% und dann 2022 war Stagnation, also 0% mehr sozusagen. Und dann ging es so ein kleines bisschen mehr bergab in den letzten Jahren. Ja, schauen wir mal, hoffen wir mal auf die nächste. Nichts zu vergessen darf man, glaube ich, dabei. Ein Punkt ist natürlich auch, dass diese Blutsauerstoffmessung natürlich in den USA abgeschaltet ist. Das heißt also, das ist natürlich auch so ein Feature, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist, wo die Käufer dann sagen, naja, wenn es das nicht gibt, dann eben nicht oder vielleicht eine andere. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
Ich habe auch noch eine Theorie oder eine Beobachtung bei mir selbst. Ich glaube, dass die Apple Watch somit das Produkt ist, was man am längsten hält. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich ist, aber ich habe es ja letztens mal erzählt, ich hatte die S3, dann die S5 und dann habe ich gewartet bis zur Ultra 2. Das heißt, das sind dann wirklich mal vier, fünf Jahre, wo einfach nichts großartig passiert ist, wo die alte gut genug war, um sie zu behalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir haben letztes Mal drüber gesprochen, über neue Sensoren, die da eventuell mal kommen. Wenn Apple da mal wieder was Neues bringt, dann werden auch ganz viele, die vielleicht eine S7, 8 oder dann auch 9 haben, könnten dann in den nächsten 1 bis 2 Jahren upgraden. Wenn dann vielleicht auch irgendwelche Apple Intelligence, Visual Intelligence Features dazukommen. Das sind alles so Dinge, da glaube ich schon, dass das dann auch wieder aufwärts gehen wird. Und irgendwo ist vielleicht der Markt einfach aktuell auch gesättigt. Also es gibt so viele Leute mit Apple Watches. Und wie gesagt, ich glaube, die Bereitschaft, da jedes Jahr eine neue zu holen, ist nicht besonders ausgeprägt. Ihr könnt uns dazu gerne mal schreiben an die unten verlinkten Adressen, wie das bei euch ist, wie lange ihr eure Apple Watch schon habt, seit wann ihr dabei seid, wie oft ihr die upgradet. Das wird uns sehr interessieren. Vielleicht kann man da mal so ein bisschen so ein Stimmungsbild draus ableiten.
Genau, sehr gut. Tatsächlich, ja, das ist so der einzige Grund, nach so 3-4 Jahren vielleicht bei der Apple Watch ist dann der Akku, der dann so ein bisschen schwächer wird und man dann zwischendurch am Tag schon mal laden muss. Aber das ist natürlich bei der Ultra nicht so, ne? Also die Ultra, die hält ja ganz locker den ganzen Tag, sogar unterwegs im Urlaub, wo man dann noch viel mehr Mobilfunk und so hat. Also das ist dann natürlich dann nicht das große Argument. Ich gebe dir vollkommen recht. Also man braucht, glaube ich, im Augenblick nicht jedes Jahr eine neue Apple Watch, wahrscheinlich sogar nicht alle 2 Jahre. Dann muss schon wirklich etwas kommen, was richtig cool ist. Okay, machen wir noch die Swift Student Challenge. Ja, also die jungen Entwickler. Also jedes Jahr ruft ja Apple weltweit die jungen Talente zur Swift Student Challenge auf und ist natürlich klar, warum Apple das macht, weil sie diese Leute früh entdecken möchte und früh vielleicht sogar an sich binden möchte und natürlich auch gute Ideen bekommt. Eine, ja, so eine Art Olympiade fürs Programmieren, was ganz nett ist natürlich, aber es gibt nichts zu gewinnen. Statt Medaillen gibt es nur Ruhm, Ehre und vielleicht eine Einladung zur Entwicklerkonferenz nach Cupertino. Mitgemacht haben so 350 in diesem Jahr. Und vier davon stellt jetzt Apple besonders hervor und ist auch auf der Apple-Seite dann nachzulesen. Das sind die, die dann die Challenge sozusagen gewonnen haben. Taiki Hamamoto aus Japan hat ein Kartenspiel, Hamafuda, auf moderne Smartphones gebracht. Kanntest du das oder kennst du das zufällig, Hamamuda?
Nein. Man sagt mir gar nichts.
Ich auch nicht, auf jeden Fall. Das ist also da. Und natürlich hat Apple besonders gefallen, auch für die Apple Vision Pro. Ja, kann man Karten spielen mit der Apple Vision Pro für 4.000 Euro und dann spielst du Karten mit diesem Gerät. Nun gut, dann gibt's eine Kalifornierin, Marina Lee, die hat etwas sehr Cooles gemacht, von ihrer Oma inspiriert, beziehungsweise der Hintergrund ist sogar ein bisschen dramatisch, nämlich beim Waldbrand und der dann natürlich Evakuierungspanik, die dann ausbricht, und sie hat eine App gemacht, Evacuemate, und diese halt Menschen helfen soll, die im Notfall halt klare Infos und Checklisten brauchen. Sehr einfach gemacht, so dass dann auch ihre Oma dann natürlich in dem Fall das nutzen konnte. Ja, das ist also dann eine sehr praktische App und daraus inspiriert. Die war das. Dann Luciana Ortiz Nolascola aus Mexiko hat mit 11 ein Teleskop bekommen und seitdem mehr Sterne gezählt. Und sie hat eine App gemacht, Breakdown Cosmic, ein virtueller Astro-Club, mit dem man Himmelsereignisse eintragen kann. Die hat damit gewonnen. Und der letzte, Nahum Borku, Äthiopien und Kanada, groß geworden. Er hat eine Bildungs-App gemacht, Access Ad heißt sie, ne? Vollgepackt mit KI, offline verfügbar und so weiter. Aus Schulnotizen werden automatisch Karteikarten. ja, ist, glaube ich, ganz nett. Und man geht wieder einen Weg weniger, wenn man dann da etwas lernen möchte. Also das waren sozusagen die vier Gewinner, die Apple heraussteht. Für die Swift Student Challenge. Wer das alles sehen möchte, auf den Apple-Seiten ganz prominent verlinkt.
Ja. Sehr coole Sache. Du hast das angesprochen, gibt nichts zu gewinnen. Aber ich denke, eine Erwähnung in der Apple-Pressemeldung und im Apfelplausch sollte für die nötige Publicity sorgen. Da hat sich das Mitmachen auf jeden Fall gelohnt.
Ich glaube tatsächlich auch so, für deine weitere Karriere ist es natürlich, wenn du so etwas dann in deinem Lebenslauf schreiben kannst. Guten Tag, ich war schon mal Gewinnerin der Apple Swift Student Challenge. Ich glaube, dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht, dann, wenn man sich irgendwo bewirbt.
Absolut. Ja, ja. Ich habe es jetzt zwar so ein bisschen scherzhaft gesagt, aber im Grunde kann dir, glaube ich, als junger Programmierer oder junge Programmiererin nichts Besseres passieren. Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja. Kommen wir zu den Quartalszahlen, oder?
Ja, ich wollte jetzt den Übergang machen. Diese Menschen haben dann die Chance, mal irgendeinen Hit zu landen und eine App zu verkaufen, die sehr viel Geld bringt. Von daher, okay, also kommen wir zu den harten Fakten und Zahlen. Wie jedes börsennotierte Unternehmen muss auch Apple einmal pro Quartal seine Zahlen rausrücken. Ich glaube, die machen das gar nicht gerne, aber müssen sie natürlich. Das sind die Börsenbedingungen dann dafür. Also Apple hat am 1. Mai die Zahlen für das zweite Quartal, so rum. Wer sich wundert, erste Quartal, ja, kalendarisch, zweite Quartal buchhalterisch, also von Januar bis, also vom 1. Januar bis Ende März, bis zum 31. März, das sind die Zahlen dann dafür. Ich habe mir gedacht, Fabian, wir machen es anders. Ich lese das jetzt nicht alles vor, beziehungsweise dann habe ich so viele Zahlen und das ist auch wahrscheinlich dann schwer zum Zuhören und nicht ganz so spannend. Ich habe gedacht, ich mache ein kleines Quiz mit dir. Ja, du bekommst einen Punkt pro richtige Antwort und wir machen mal ein kleines Quiz. Ich zähle die Punkte und dann müssen wir mal gucken, ob wir unserer Wette noch irgendwas hinzufügen. Kriegst du noch eine Tafel Schokolade, wenn du genug Punkte
hast. Das der Druck ist natürlich hoch. Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Zahlen tatsächlich nicht so detailliert angeschaut. Das heißt, die Chance, sich hier zu blamieren, ist tatsächlich da. Ich bin mal gespannt, ja, auf deine Frage.
Okay. Ja, du kennst Apple wahrscheinlich so gut. Also machen wir nochmal einmal ganz kurz die Rahmenbedingungen, die was muss eine Firma im Kapitalismus eigentlich, ja, von Jahr zu Jahr hinlegen, und ist natürlich klar, die sind auf Wachstum getrimmt. Das heißt also, es geht darum, immer mehr zu verdienen, zu verkaufen, höheren Umsatz zu haben, netto, brutto, wie auch immer. Auf jeden Fall dann von Jahr zu Jahr, das ist immer die Maßgabe. Aber Frage Nummer 1. Erreichte der Gesamtumsatz von Apple im zweiten Quartal 2025, also das, was wir jetzt aktuell haben, die 100 Milliarden US-Dollar Schallmauer? Also haben sie 100 Milliarden US-Dollar überschritten? Ja oder nein?
Das kommt mir sehr viel vor. Ich glaube, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass der Jahresumsatz irgendwo bei 350, 390 Milliarden war. Das halt, ja gut, für ein Quartal, ein Viertel davon. Nee, ich sag, sie bleiben drunter. Ich sag, sie bleiben doch ein Stück drunter, ja.
Ja, du hast vollkommen recht. Ein Punkt, ja, aber nur knapp, nämlich 95,36. Ich habe die Zahlen mal rausgesucht, auch im Verhältnis von vor 10 Jahren, sprich zum zweiten Quartal 2015, also 2015 und 2025. Und in der Bilanz, also in der Veröffentlichung dann von Apple, wird ja auch immer verglichen mit dem Vorjahr, also mit dem zweiten Quartal 2024. Die Zahlen haben wir. Nächste Frage. Wuchs der Umsatz von Apple von 2015, also vor 10 Jahren, bis heute, 2025, um mehr als 60%? Der Gesamtumsatz. Wir haben gerade gesagt, der liegt bei 95,36 Milliarden US-Dollar. Sind das 60% mehr als vor 10 Jahren?
Jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, was du gesagt hast, was es damals war. Ich kann es mir vorstellen. 60% klingt realistisch. Ja, sage ich ja.
Ja, tatsächlich, natürlich. Also nicht natürlich, sondern von 58 Milliarden als 95,36 Milliarden. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, das muss man sich vorstellen, dass es von um 60% innerhalb von 10 Jahren. Also das muss man bei seinem Gehalt erstmal schaffen, ja.
Da, das ist Gruß, ordentlich, ja.
Schönen Gruß an Chef. Ich möchte gerne 60% mehr verdienen. Okay, also ja, irre Zahlen. So, hat sich der nächste Frage, also 2 Punkte hast du schon, hat sich der Services-Umsatz von 2015 nach 2025 mehr als verdoppelt? Also von
ja, davon gehe ich aus.
Ja, natürlich.
Davon gehe ich aus. Also es ist bekannt, dass Apple natürlich wahnsinnig abhängig vom iPhone ist und dass man da aber seit geraumer Zeit versucht, weg von der Hardware-Abhängigkeit hin zu einem Serviceunternehmen zu wachsen. Das gelingt mal mehr, mal weniger gut, aber also eine Verdopplung ist auf jeden Fall drin, würde ich sagen.
Natürlich, jawohl. Und zwar auf heute 26 Milliarden US-Dollar. Ja, also das sind die wow. Zahlen dann. Ja, das also Quartalzahlen, ja, nicht vergessen, pro Quartal das Ganze mal 4 rechnen. Ne? Das heißt also, da ist man bei 100 Milliarden US-Dollar, ja, oder wie wir hier im Ruhrgebiet sagen, ein nettes Wochenende. Jetzt kommt eine schwierige Frage, Fabian. Die ist wirklich schwierig. Also wenn du da jetzt den ersten Fail machst. Mit welchem Produkt hat Apple etwa 15% mehr Umsatz gemacht als vor einem Jahr? Also umgekehrt gefragt, positiv gefragt. Was war 15% mehr verkauft als 2024?
Im zweiten Quartal 2024, also Januar bis...
Ja, ganz genau. Mhm. Im zweiten Quartal sonst...
Fällt mir jetzt spontan die Vision Pro ein, die ja letztes Jahr zu Jahresanfang, war die da schon da? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ich glaube, da sind die Zahlen erst im dritten Quartal dann mit eingeflossen, ja, ja. Gell? Boah, dann fällt das raus.
Ja.
Ja, was ist denn zu dem Zeitpunkt?
Kriegst du nur noch einen halben Punkt für die erste falsche Antwort, aber okay, komm, halben Punkt gebe ich noch.
Ja, nee, sag mal, ich komme ja, nicht drauf.
Also das iPad tatsächlich. Also das haben wir ja tatsächlich auch schon lange mal abgeschrieben und die Verkäufe stagnierten. Ja, durch die Pandemie getrieben war es dann natürlich nochmal hoch, aber danach ging es wieder runter. Und tatsächlich von 5,5 auf 6,4 Milliarden Dollar im letzten Quartal und das sind so ungefähr 15%. Also das heißt, das iPad tatsächlich hat sich gut verkauft und das stützt unsere These von eben, die wir eben gesagt haben, Innovationen, neue Produkte, alle diese Dinge treiben dann natürlich auch die Verkäufe. Wir haben ja gesehen, dass es ganz tolle neue iPads gab. Also 0 Punkte. Dann, oh, die Frage ist auch schwer, die ist ziemlich gemein, aber
jetzt
okay.
Happy,
ja,
oder?
Komm, nee, wenn man dabei sind. Ich habe noch drei Fragen und dann bist du erlöst. Also, um wie viele Dollar, du kannst auch Cent nehmen, spielt keine Rolle, hat Apple sein Eigenkapital im Laufe eines einzigen Jahres erhöht? Das heißt also, von wo nach wo ist das Eigenkapital von 2024 auf 2025 jetzt gestiegen? Ich gebe dir einen Tipp, das Eigenkapital 2024 war 57 Milliarden Dollar. Also Eigenkapital ist immer gut, ja. Das hat man dann unten im Keller im Apple Park liegen, direkt neben dem kleinen Zimmerchen, wo der letzte Entwickler noch sitzt. Da hat man dann so Stapel von, weiß nicht, Banknoten, Gold, Bitcoins, was auch immer Apple dann da lagert. Was glaubst du, wie viel hat das Eigenkapital erhöht?
Also bei der Frage zeigt sich, warum du der Mann der Zahlen bei uns bist. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich werfe jetzt einfach mal, ich sag jetzt mal 5 Milliarden.
Ja, fast 10 Milliarden, das Doppelte. Ja.
10 waren es? Okay.
10 Milliarden, ja. Also von 57 auf 67 Milliarden Dollar. Das ist schon so eine unfassbare Zahl. 67 Milliarden Dollar, musst du dir vorstellen. Eigenkapital, das haben die auf der Bank. Wenn Tim Cook zur Sparkasse geht und sich einen Kontoauszug drückt, ja, rausholt, dann braucht er irgendwie zwei von diesen Zettelchen, weil diese Nullen da alle nicht draufpassen. Also unfassbar. Okay, so, letzten beiden Fragen. Ich glaube, ist eine einfache Frage. Schauen wir mal. Also auch null Punkte natürlich, ja, nur mal für die Zellen. In welcher Region hatte Apple vor 10 Jahren einen höheren Umsatz als heute? Also umgekehrt gefragt, wo ist der Umsatz innerhalb von 10 Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken? Ich nenne dir nochmal die Regionen, die Apple in der Bilanz ausweist, nämlich die Amerikas, also Nord- und Südamerika, Europe, Greater China, Japan, Rest of Asia Pacific, wobei dann da so etwas wie Australien und so drin ist, ne? Also sprich Amerika, Europa, China, Greater China nennen sie es da, Japan und der Rest von Asien Pacific Region.
Ja, ganz schwer. Ich hätte jetzt vor deinen Auswahlmöglichkeiten hätte ich vielleicht irgendwie auf Europa getippt, Europa oder China, weil es da immer wieder mal jetzt Thematiken gab, wo Apple irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten hatte, auch Dinge auszurollen, Stichwort Apple Intelligence. Auf der anderen Seite sind das halt die größten Märkte, also USA plus Europa und China. Da wird schon auch nach wie vor viel umgesetzt. Deshalb sage ich irgendwas Kleines. Ich sag mal, der Pazifikraum war es, glaube ich, oder? Den du noch erwähnt hattest.
Wieder null Punkte. Du bist so gut gestartet. Wieder ja, die null. Ersten drei hast du rausgehauen und jetzt. tatsächlich.
Das waren so easy Einstiegsfragen und jetzt hinten haust du dir einen nach dem anderen raus.
Ich habe das ein bisschen angezogen hier, da gebe ich dir wohl recht. Ja, also tatsächlich ist es China. Was ja auch irgendwie verständlich, oder was heißt verständlich ist, aber nicht, 2025 waren es 16 Milliarden, 2015 16,8, nur ein bisschen, aber wenn man natürlich im 10-Jahres-Rhythmus, im 10-Jahres-Ablauf das Ganze sieht, in allen anderen Regionen gab es in den 10 Jahren nur ungefähr eine Verdopplung, also das heißt in allen anderen Märkten hat Apple sehr, sehr viel mehr verkauft, das Doppelte. Halt in 10 Jahren, deshalb natürlich auch diese Umsatzsteigerung, diese riesige, aber China stagniert, in Anführungszeichen stagniert. Die verdienen da immer noch 16 Milliarden, aber auch das hat man ja in den letzten Jahren gesehen. Ich glaube, da werden jetzt die Zölle des Herrn aus dem Weißen Haus, dessen Namen wir nicht nennen wollen, vielleicht dann auch nochmal eine Rolle spielen, weil das natürlich auch dann darauf dann einzahlt. Also von daher, ja, in China war kein Wachstumsmarkt, aber natürlich verdienen sie immer noch unfassbar viel Geld dort. Nichtsdestotrotz ist vielleicht das kleine Problemkind in dem Region. Letzte Frage. Hatte Apple im zweiten Quartal 2025 einen höheren Umsatz in China als im Jahr davor? Also jetzt der Vergleich 2025, 2024. Ist der Umsatz da nochmal gesunken oder ist er gestiegen? Von 24 auf 25. Was natürlich jetzt die Kurzzeitbetrachtung ist. Gerade hatten wir Langzeit.
Ja, ich erinnere mich an Meldungen, die so ein bisschen das China-Geschäft runtergeschrieben hatten. Deshalb sage ich, dass es weniger geworden ist.
Ja, tatsächlich. Ein ganz leichter Rückgang, 16,3 auf 16 Milliarden. Also tatsächlich, China ist tatsächlich wahrscheinlich der Markt, der da im Augenblick am problematischsten ist für Apple. Letzter Hinweis noch, vor allen Dingen die Wachstumstreiber waren 2015, also vor 10 Jahren, die Hardware, iPhone und Mac, und in diesem Jahr vor allen Dingen Services, haben wir gerade schon eben festgestellt. So, das ist so ein kleiner Blick auf die Quartalssachen, ohne dass wir die jetzt alle nennen mussten, können wir natürlich alles nachlesen. Apple hat die ja veröffentlicht. Gut.
Wie viele Punkte habe ich jetzt?
Ach so, ja, oh, die Punkte, jetzt war ich so schnell. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das jetzt vier Punkte, die du hast. Also kriegst eine halbe Tafel Schokolade noch zu der Flasche Wein.
Das ist doch okay.
Ja, okay, ganz genau. Sehr gut.
Ja, kommen wir noch zu den Tops und Flops, oder?
Ja, dann sind wir durch fast. Machen wir erst die Flops und dann machen wir die Tops. Hat etwas damit zu tun, dass wir Apple Watch gesehen haben und schon über die Apple Watch gesprochen haben und gesagt haben, naja, die verkauft sich vielleicht nicht mehr ganz so gut. Warum? Weil es keine neuen gibt. Und tatsächlich habe ich in einer engsten Verwandtschaft jemanden, der von der Apple Watch zu einer Garmin-Uhr umsteigen möchte. Die Apple Watch funktioniert nicht mehr richtig, ist auch eine etwas ältere, ist jetzt also auch nicht so furchtbar schlimm, dass sie nicht mehr so funktioniert, wie sie soll. Und habe die Meldung bekommen, guck dir mal diese Uhr an. Und Zitat, wusstest du, dass es Smartwatches gibt, die ein paar Tage Akku halten? Also ja, wusste ich, habe ich aber ignoriert. Also von daher, ja, tatsächlich, also möchte sich jetzt hier meine Tochter eine Garmin-Uhr als Laufuhr, als Sportlerin eine Garmin-Uhr kaufen, hat sich auch schon eine ausgesucht. Die Preise sind übrigens nicht viel günstiger als bei einer Apple Watch, also die sind auch relativ teuer. Aber von einer Apple Watch umsteigen auf eine Garmin-Uhr, genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Okay.
Ja, ich glaube, die Akkulaufzeit ist tatsächlich das, was auch viele, die keine Apple Watch haben, davon abhält, zur Apple Watch zu wechseln. Ich glaube, wenn da Apple irgendwie eine Innovation bringen könnte und zumindest annähernd an das Niveau von irgendwie mehreren Tagen auch in der normalen Uhr zu kommen. Klar, Apple Watch ist natürlich auch immer noch eine Smartwatch, wo man auch viele andere Sachen machen kann, die irgendwie auch akkuzerrend sind. Das darf man alles nicht vergessen. Aber wenn man da nochmal ein paar Schritte machen könnte, dann gäbe es da sicherlich Zuläufe aus konkurrierenden Lagern. Da bin ich mir zumindest, was die Sportszene angeht, sehr, sehr sicher. Ja.
Ja. Ja, das ist natürlich dann, ne, dann das ist natürlich dann vor allen Dingen so die Sportgeschichten, die dann eine Rolle spielen und weshalb natürlich dann auch Sportler oder sagen wir mal ein bisschen interessiertere, ambitioniertere Sportlerinnen und Sportler auch zu einer Garmin-Uhr greifen, ne? Ja, also da im Verein, in so einem Triathlon-Verein ist klar, da musst du dann eine Garmin haben, da kannst du mit einer Apple Watch nichts sagen. Okay, ja, aber absolut. Du bist mit dem Zug gefahren. So Bahngeschichten hat man ja noch gar nicht.
Nee, leg mal los. Ich habe ein Flop in Verbindung mit der Bahn, aber auch später ein Top. Ich bin am Dienstag nach Berlin gefahren, wir hatten da ein Arbeitstreffen und als ehemaliger Student der Politikwissenschaften hat mich natürlich die Kanzlerwahl interessiert und ich habe dann mitbekommen, hier der erste Wahlgang ist gescheitert, zum ersten Mal in der Historie überhaupt bei der Wahl zu einem Kanzler. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, jetzt musst du hier irgendwie schauen, was weiter passiert und wollte einen Livestream starten über das Wi-Fi on ICE, heißt ja immer so schön im ICE, also das Bahnnetzwerk. Und ja, das war wirklich zum Haare raufen. Also du hast alle paar Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, da irgendwie Verbindungsabbrüche gehabt. Ich habe dann schon die Videoqualität auf ich glaube 240p war das Niedrigste, was man einstellen konnte.
Okay, da hättest
das
du den neuen Kanzler gar nicht erkannt, hättest du gedacht. Das wäre immer noch
also
die Merkel.
Also das war wirklich... Das war wirklich, ich habe dann mal geschaut, da läuft ja bei den Livestreams, gerade wenn aus dem Bundestag übertragen wird, immer eine Uhr im Hintergrund mit. Und ich hatte am Ende tatsächlich, ich glaube, auf eine Laufzeit von 1,5 Stunden eine halbe Stunde Verzögerung. Ja. Das heißt, ich habe das dann wirklich durchgezogen und nicht irgendwie aktualisiert oder bin nicht auf die mobilen Daten ausgewichen, sondern wirklich gewartet, bis der Stream von selber wieder anspringt. Einfach mal dieses kleine Experiment. Also ein Drittel der Zeit verliert man, wenn man wenn man auf das Internet der Deutschen Bahn angewiesen ist.
Okay, jetzt haben wir auf die Bahn draufgehauen, aber dein Top hat auch etwas mit der Deutschen Bahn zu tun. Du darfst direkt weitermachen.
Ja, mein Top ist tatsächlich die DB Navigator App, zumindest für iOS und auch in Kombination mit der Apple Watch. Für die, die es nicht wissen oder die nicht allzu häufig Bahn fahren, darüber kann man quasi Tickets buchen und irgendwie sich Verbindungen speichern. Und du bekommst dann tatsächlich sehr zuverlässig Updates von der App. Das heißt, wenn irgendwie mal das Gleis sich wechselt oder eine 5 Minuten Verspätung oder sowas angesagt werden, dann bekommst du das zuerst auf die Uhr, noch bevor es irgendwie am Bahnsteig kommuniziert wird. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Generell die App gibt, glaube ich, auch die Anbindung an die Kurzbefehle-App. Das heißt, ihr könnt da Shortcuts irgendwie nach eurem Belieben kreieren. Ich glaube, Widgets gibt es auch. Ich habe über das Kontrollzentrum gibt's einen so einen Toggle, wo du quasi direkt zu deinem aktuellen Ticket kommst. Das heißt, bei der Fahrkartenkontrolle wischst du hier einmal kurz Kontrollzentra auf, gehst da drauf und hast dein Ticket. Also da ist, würde ich sagen, die Bahn wirklich wahnsinnig fortschrittlich. Das wirklich auf Stand der Zeit, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, cool.
Ist mir schon öfter aufgefallen, aber diese Woche, weil ich eben zweimal gefahren bin, wirklich mein Top der Woche. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja. So ja. Stellt man sich das natürlich vor. Ne? So wünscht man sich das natürlich auch, gerade diese Möglichkeiten dann auch nutzen zu können. Okay.
Nee, da muss man auch mal was Positives sagen, wenn es das gibt. Auf die Bahn wird genug draufgehauen. aber ja, wir wollen auch mit was Positivem enden. Du bist nämlich... kann man berühmt sagen?
Ah, nein, auf keinen Fall.
Nein,
auf gar keinen Fall. Aber ich war auf einer Veranstaltung, war dort als Referent sozusagen und es war so klar, dass ich bin. Und tatsächlich kam ein Mensch zu mir, den Namen nenne ich jetzt nicht, weil ich ihn nicht gefragt habe, ob ich das darf, und hat gesagt, ja, schön, ich lese immer Ihre Kolumne, ich bin regelmäßiger Leser Ihrer Kolumne, sehr schön und danke dafür und so. Was natürlich echt schön war, weil diese Menschen, die trifft man ja sonst nicht. Ihr dürft mir übrigens da draußen, ihr dürft mir immer und jederzeit schreiben, auch persönlich schreiben, freue ich mich. Wir freuen uns auch über die Kommentare auf Apfelpage. Nochmal zur Erinnerung, die Kolumne kommt einmal im Jahr, immer zum Monatsanfang. Dann die aktuelle, ich glaube, das
einmal
habe ich,
im Monat.
Bitte?
Einmal im Monat, du hast einmal im Jahr gesagt.
Oh,
einmal
nein,
im Monat zum Monatsanfang.
Die Quartalszahlen, die kommen noch nach. Ja, also einmal im Monat, immer zu Beginn des Monats. Dankeschön dafür, Fabian, natürlich. Also einmal im Monat schreibe ich eine neue Kolumne dahin auf Apfelpage und dann wird die dort veröffentlicht. Ja, freue ich mich immer über Kommentare dort, aber natürlich, ihr dürft mir auch gerne etwas privat schreiben, wenn ihr wollt. Freue ich mich auch immer. Und dann kam also dieser Mensch und sagte, und diese Menschen trifft man ja sonst nicht, deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass dann jemand gesagt hat, ah ja, schön, ich lese immer Ihre Kolumne. Sehr schön. Hat mich sehr gefreut.
Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, an der Stelle kann man wirklich nochmal verweisen. Du hast am 1. Mai die letzte Kolumne veröffentlicht. Ist super angekommen. Also es gibt viele Kommentare, die das wirklich gefeiert haben. Geht um das Potenzial von Siri, beziehungsweise Iris, das haben wir letztes Mal schon mal angesprochen. Wirklich nochmal eine Empfehlung zum Schluss.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. Gut, ich glaube, das war's, oder? Folge 390 im Kasten. Die WWDC ist in Sichtweite. Tatsächlich haben Roman und Lukas das große Glück, in der Woche danach dran zu sein. Da sind wir sehr gespannt dann drauf. Aber ich glaube, in 4 Wochen dann halt, ne? Sind wir dann soweit, dass die WWDC läuft, dann haben wir noch wieder ganz, ganz viele Dinge. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Nächste Woche wieder Roman und Lukas hier am Mikrofon. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, da schließe ich mich an. Dankeschön fürs Einschalten auch diese Woche wieder. Ganz, ganz liebe Grüße aus München.
Ganz genau. Schöne Grüße aus dem schönen Ruhrgebiet, wieder zu Hause. Ist auch schön, ne? Nachdem wir in ganz Europa unterwegs waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0